Ich lese euch aus 2. Timotheus 3, ab Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 5. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und hier spricht Paulus zu Timotheus. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonien und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig sind, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf. Weise zurecht. Ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus.
Liebe Gemeinde, ich liebe Leichtathletik. Eine Disziplin, ist der Staffellauf, also 4x100 Meter und 4x400 Meter. Und in dieser Disziplin ist die Stabübergabe ganz wichtig. Zwei Sprinter müssen präzis aufeinander abgestimmt sein, um den Stab weiterzugeben. Es genügt nicht, wenn sie in ihrer eigenen Disziplin schnell sind, sondern sie müssen auch in der Koordination ganz genau getimt sein, dass sie den Stab weitergeben können. Im zweiten Timotheusbrief ist der Apostel Paulus in einer schwierigen Situation. Er kann seinen Reisedienst nicht mehr ausüben, weil er in Rom im Gefängnis ist. Er hatte schon ein erstes Hearing vor den Behörden und wartet nun auf den endgültigen Prozess. Und der Ausgang dieses Prozesses ist schon von Anfang an klar, er wird mit einem Todesurteil enden. Paulus schreibt seinem langjährigen Mitarbeiter einen letzten Brief. Er will den Stab seines Dienstes an seinen jüngeren Timotheus weiterreichen. Im Abschnitt 2. Timotheus 4, 1 bis 5, den werden wir genauer anschauen, geschieht diese Stabübergabe. Und das erkennt man schon am Aufbau. Es sind drei Themen, die hier herausragen. Paulus beschwört Timotheus eindringlich. Der Apostel warnt vor den Gefahren, die auf Timotheus und die Gemeinde in Ephesus zukommen. Und als drittes in diesem Abschnitt gibt es 9 imperative Aufforderungen. Paulus will Timotheus etwas mit auf den Weg geben. Die Stabübergabe ist nicht nur in der Leichtathletik anspruchsvoll. Die Weitergabe des Glaubens ist eine Herausforderung. Religionssoziologische Untersuchungen zeigen, dass der Glaube, den die Eltern noch gekannt, aber nicht mehr praktiziert haben, bei den Kindern oft in Vergessenheit gerät. Ein Glaube muss praktiziert werden, wenn er weiter existieren soll. Eltern unter uns wissen, wie herausfordernd diese Aufgabe ist. Im Kirchenvorstand wird heute der Stab an neue Mitglieder weitergegeben. Das Leben und der Glaube in der Thomaskirche ist kein Selbstläufer. Es braucht Menschen, die sich einsetzen und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Tobias Haber ist ein Journalist, der sich als Christ geoutet hat. Als Christ hat er sich geoutet. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Unter Heiden. Er fühlt sich als Christ in seiner Umgebung unverstanden, wie eine seltene Affenart, die man lieber von der anderen Seite eines Gitters aus bestaunt. So fühlt er sich. Er schreibt über den Glauben, die Beziehung zu Gott muss gepflegt werden, nur so kann sie wachsen und in angsterfüllten Stunden ihre Wirkung entfalten. Nur ein gepflegter Glaube kann weitergegeben werden. Und wir wollen heute Morgen 3 Themen aus diesem Text etwas besser beleuchten. Erstens die feierliche Einleitung. Paulus beginnt nicht bei seinen Missionsprojekten, die noch offen stehen, sondern bei Gott. Der Glaube beginnt nicht mit unseren Aktionen oder tollen Plänen, sondern mit Gott. Wir haben das schön gehört in diesem Psalm, den Daria und Andreas gelesen haben. Wir können unsere Pläne und Ambitionen zunächst einmal beiseite legen. Das ist doch auch entspannend. Als erstes verweist Paulus auf Gott und Jesus Christus. Wenn Jesus Christus nicht im Zentrum steht, dann ist alles nur Aktivismus. Wir tun vielleicht etwas Tolles, aber es hat kein Fundament. Die Welt und ich selbst verdanken ihre Existenz Gott. Er hat gewollt, dass es eine Welt gibt, auf der wir leben können. Ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Über seinen kindlichen Glauben an Gott schreibt Tobias Haberl: Gott war nicht das Zentrum meines Lebens, aber ein Faktor, ein unsichtbares Geländer, ein väterlicher Freund, von dem ich mich beschützt fühlte. Immer gütig und verzeihend, nie zornig oder strafend. Vielleicht ist Gott nicht nur ein väterlicher Freund, aber mindestens das. Also er ist wohl noch mehr, aber mindestens das. Neben Gott nennt Paulus Jesus Christus. Er ist der Richter. Von ihm hängt mein Leben an. Er ist auf die Welt gekommen und wird wiederkommen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um zu retten. Tobias Haberl dazu: Ich glaube an Gott, weil ich die Gewissheit, unter allen Umständen gerettet zu sein, weil Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist, als großen Trost empfinde. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und das ist nicht nur ein frommer Slogan, sondern das ist Food für mein Leben. Jesus Christus hat das Reich Gottes angekündigt. Jesus hat uns eine neue Perspektive für das Leben eröffnet. Gott und Jesus Christus sind die Grundlage für alles, was Paulus tut und was er an Timotheus weitergeben will. Das nächste Thema, das kam leider in der Übersetzung nicht so heraus von der neuen Genfer Übersetzung. Es ist hier in der Zürcher Übersetzung, ist es das Ohrenkitzeln. Tobias Haberl hat die Erfahrung gemacht, dass wenn er Bekannten verrät, dass sein Leben ein Zentrum hat, das Gott heißt, die Leute ihn anstarren und fragen: Willst du mich verarschen? Kann man sich nicht vorstellen. Der Glaube an Gott ist aus der Zeit gefallen. Glaube an Gott wurde durch den Glauben an die Technologie ersetzt. Wir bitten nicht Gott um Hilfe, sondern fordern die Politiker oder Wissenschaftler auf, uns zu helfen. Und dass ihr mich nicht falsch versteht, ich bin dankbar für Medizin und technische Hilfsmittel. Paulus kündigt eine Zeit an, in der die gesunde Lehre nicht mehr angenommen wird. Mit der gesunden Lehre ist eine wahrheitsgemäße Lehre im Gegensatz zu erfundenen Fabeln gemeint. Fake News haben heute in der Politik Konjunktur. Wahrheit ist nicht mehr die Übereinstimmung mit Tatsachen, sondern die Übereinstimmung mit meinen Ansichten. Paulus ruft zur Wahrhaftigkeit auf. Gesunde Lehre ist die Lehre, die uns in der Bibel begegnet. Die Bibel will uns ein gutes Leben ermöglichen. Für dieses Leben gibt es auch gewisse Richtlinien. Die Menschen, von denen Paulus redet, orientieren sich nicht an diesen Richtlinien, sondern an ihren eigenen Begierden. Paulus braucht ein Bild für dieses Verhalten. Die Menschen wollen sich die Ohren kitzeln lassen. Wenn man es ganz genau anschaut, es ist nicht ganz klar, was die Bedeutung ist, aber Ohrenkitzel ist die Übersetzung, die richtige Übersetzung. Und offensichtlich ist das etwas, was anregend empfunden wird. Ich finde den Ausdruck lustig, die Ohren kitzeln lassen. Es gibt so vieles, was uns unsere Aufmerksamkeit buhlt, was unsere Ohren kitzeln will. Die sozialen Medien stehen wohl an erster Stelle. Was kitzelt am meisten? Influencer leben davon, dass sie viele Ohren kitzeln können. Tobias Haber formuliert es trocken: Ein gläubiger Mensch hat ein grundsätzlich anderes Ziel als ein Ungläubiger. Er möchte nicht befriedigt, er möchte erlöst werden. Es geht um mehr als darum, sich die Ohren kitzeln zu lassen. Drittens die Imperative. In unserem kurzen Abschnitt gibt es sage und schreibe 9 Imperative, 9 Aufrufe. Die lauten: Verkünde das Wort, sei bereit bei passender und unpassender Gelegenheit, überführe, tadle, ermahne, sei nüchtern, erdulde Ungemach, tu das Werk eines Evangelisten, erfülle deinen Dienst. Paulus fordert seinen Mitarbeiter auf, etwas zu tun. Er soll nicht nur gebannt auf die drohenden Gefahren starren, sondern Hand ans Werk legen. Wir alle sind herausgefordert an dem Ort, an dem wir stehen. Als Eltern, als Lehrer, als Kirchenvorstand, als Mitarbeitende, als Glieder der Thomaskirche, als Christen. Aus diesen 9 Imperativen möchte ich nur 3 herausgreifen. Sei nüchtern. Am Schluss unseres Abschnitts fordert Paulus Timotheus auf, nüchtern zu sein. Was meint er damit? Nüchtern ist das Gegenteil von betrunken. Ich nehme die Welt wahr, wie sie ist. Das ist nicht immer gemütlich, aber das ist wahr. Im Militär war ich einmal mit einigen Kameraden auf einer Hütte. Alle haben sich mit Alkohol volllaufen lassen. Ich habe das weder geschätzt, noch habe ich Alkohol so gern. Und ich habe dann mit der Zeit die Weingläser an mir vorbeigehen lassen oder habe das Bier in einen armen Blumentopf umgeschüttet. Und ich blieb nüchtern. Und das war kein erfreulicher Abend für mich. Was erwachsene Männer unter Alkoholeinfluss tun können, soll hier nicht erzählt werden. Paulus will, dass wir nüchtern sind. Wir schauen uns die Situation in der Welt, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie so an, wie sie ist. Der Apostel meint mit nüchtern aber nicht nur diesen Blick. Nüchtern sein heißt für Christen die Welt so ansehen, wie sie aus Gottes Perspektive ist. Gott kennt die Sünde, aber Gott hat seinen Sohn gesandt, damit die Welt erlöst wird. Nüchtern sein heißt Gott in die Rechnung einbeziehen. Er wacht über dieser Welt, über meinem Leben. Das zweite, erdulde Ungemach. Das ist eine unangenehme Aufforderung. Wir hätten gern ein gutes und friedliches Leben. Das ist verständlich. Und ich denke, Gott will uns auch ein gutes Leben schenken. Aber manchmal bläst ein scharfer Wind entgegen. Jesus hat das Evangelium verkündet und Kranke geheilt und er starb am Kreuz. Paulus musste viel Widerstand aushalten. Von Anfang an mussten Christen mit Ungemach rechnen. Nicht nur Christen erleben Ungemach. Ein Politologe sagte nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges: Stark werden fortan Gesellschaften sein, die Schmerz ertragen können. Das ist eine furchtbare Wahrheit. Aber in dieser Welt, in der die Macht des Stärkeren zählt, müssen Menschen leiden können. Das ist die traurige Erkenntnis der letzten Jahre. Und nicht nur bei den Zöllen. Wie ist es für Christen? Tobias Haber kennt auch diese Seite des Christseins. Auch der gläubige Mensch kann den Tragödien des Lebens nicht entkommen. aber er verfügt über ein wirksames Gegengift, sich von ihnen nicht unterkriegen zu lassen. Ist vielleicht ein bisschen salopp formuliert. Ja, wir alle wissen auch, dass Christen nicht von allem Leid verschont sind. Und das Gegengift besteht, denke ich, nicht nur in der inneren Stärke, sondern in unserem Vertrauen auf Gott. Dass wir auch in schweren Situationen auf Gott vertrauen dürfen und die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern erleben können. Und das letzte, der letzte Imperativ, tu das Werk eines Evangelisten, das haben alle Übersetzungen abgeschwächt, da waren sie nicht wohl dabei. Ergon Evangelistes heißt halt Evangelist und nicht Verkündiger oder irgendwas, was die lieber haben in den Übersetzungen, es ist das griechische Wort. Zweimal in unserem Abschnitt ermuntert Paulus Timotheus zum Evangelisieren. Im Vers 1 heißt es, verkündige das Wort, und im Vers 5, tu das Werk eines Evangelisten. Die beiden Worte Evangelisieren und Evangelist können polarisieren. Die einen sehen die einzige Aufgabe der Christen darin, einfach ganz von Mann zu Mann und Frau zu evangelisieren. Und die anderen weisen auf die Probleme bei klassischen Evangelisationsveranstaltungen hin. Und ich finde, beide haben recht. Der Auferstandene hat seine Jünger beauftragt, hinzugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Das war seine letzte Aufforderung an seine Jünger. Es besteht ein Auftrag, die gute Botschaft weiterzutragen. Die Evangelisationen, die ich in meiner Jugend erlebt habe, hinterließen einen zwiespältigen Eindruck. Die Botschaft war sehr vereinfacht und es wurde mit Gefühlen manipuliert. Also da hat es durchaus auch Probleme. Als wir diesen Abschnitt in unserem Hauskreis angeschaut haben, war das eine Aufforderung von Paulus, die war, glaube ich, uns allen ein bisschen peinlich. Alle sind von uns, denke ich, also waren in unserem Hauskreis überzeugt, dass das Evangelium verkündigt werden sollte. Selbst fehlt uns aber manchmal der Mut oder die Gelegenheit, dieses Werk zu tun. Ihr denkt wahrscheinlich, ich habe es auf der Kanzel einfach. Im Alltag als Christ unter Heiden sieht das etwas anders aus. Und da habt ihr auch recht. Es ist einfacher in einem geschützten Raum als irgendwo draußen. Aber so in Klammer, ich musste einmal eine Predigtrede halten in einem Fitnesszentrum und ich habe mich auch da redlich darum bemüht, etwas vom Evangelium einzustreuen. Und das ist anders als hier. Ich gebe das zu. Die haben nicht auf mich gewartet, haben nicht mal gewusst, dass ich Pfarrer bin. Also, das Evangelisieren geht wahrscheinlich etlichen von uns, die wenigsten sind dagegen, aber wie macht man das und wie könnte das aussehen? Und da muss ich euch gleich schon enttäuschen, ich mache keinen Crashkurs in Evangelisation heute Morgen, weil Esther hat mir geschrieben, es müsse kurz sein oder kürzer als nötig, kann ich's, und hat auch noch andere Gründe, warum ich es nicht mache. Aber ich habe drei Zitate von Tobias Haber für euch. Er schreibt, ich weigere mich zu glauben, dass die Welt ohne Gott besser, schöner oder gerechter wäre. Wir fühlen uns manchmal als Spaßbremsen, wenn wir das Gespräch auf Gott lenken sollten. Meine Erfahrung vor allem in den letzten Jahren ist aber gewesen, wenn ich erzählt habe von der Gemeinschaft, von der Thomaskirche, was ich hier erlebe, da sind viele Menschen beeindruckt und finden nicht, ja, es wäre eigentlich schöner ohne Gott oder irgend sowas, sondern, aha, das gibt es. Da gibt es Menschen, die miteinander leben. Die Welt ist nicht besser ohne Gott. Das zweite Zitat: Die Aufgabe der Kirche ist es, von Gott zu erzählen. Wir sind nicht ein geschlossener Verein von Menschen mit gewissen Neigungen. Die Kirche hat einen Auftrag in dieser Welt. Die Kirche, und das ist nicht der Pfarrer oder der Kirchenvorstand, das sind wir alle. Wir sollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Wir haben eine Botschaft, die sich die Welt nicht selber erzählen kann. Und es gibt verschiedene Wege, wie wir von Gott erzählen können. Da ist nicht nur irgendeine klassische Karikatur von Evangelisation möglich. Und ich schließe mit einem Zitat von Tobias Haber. Die Verkündigung des Evangeliums, die Aufforderung zur Umkehr und die Hoffnung auf das ewige Leben sollen in der Kirche nicht unter den Tisch fallen. Amen.